Ja, guten Morgen auch von mir. Ich bete noch, bevor ich starte. Vater im Himmel, ja, du bist der Schöpfer des Universums und an deiner wunderbaren Schöpfung sehen wir, wie herrlich du bist, wie genial du bist, wie wunderbar du bist. Aber du zeigst uns noch mehr in deinem Wort. Du zeigst uns dort, wie groß deine Liebe zu uns ist und deine Barmherzigkeit und wie ehrfurchtgebietend du bist. Und ich bitte, dass du uns jetzt bewegst durch das, was wir in deinem Wort lesen und sehen und dass du uns wirklich ganz tief in unserem Denken und in unserem Fühlen und Empfinden, in unserem ganzen Sein berührst durch dein Wort, durch dein Wesen, das wir aus deinem Wort, aus der Schrift, aus der Bibel erkennen. Ich bitte in Jesu Namen, segne diese Predigt jetzt. Wirk du. Amen. Ich bitte euch aufzuschlagen, Jakobus 2, Jakobus Kapitel 2, Verse 14 bis 26, oder das Handy zur Hand zu nehmen oder wo auch immer ihr diese Information herbekommt. Ich lese vor. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke, kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke, und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus den Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Okay. Stell dir vor, du bist mit dem Zug unterwegs und näherst dich wieder Graz und auf der Zugfahrt hast du jemanden in diesem Zug kennengelernt und ihr habt geplaudert über gesundes Leben und dass da Ernährung so wichtig ist und diese Person sagt dann, dass sie schon seit mehr als 2 Jahren vegan lebt. Also überhaupt keine tierischen Produkte isst und schon gar kein Fleisch. Und dann kommt der Zug in Graz an und am Bahnsteig verabschiedet sie euch. Und weil du extrem hungrig bist, gehst du Richtung Bahnhofsalle und biegst dann gleich rechts, ihr kennt es vielleicht, zum McDonald's ab und du bestellst dir deinen Hamburger, auf den du dich schon freust und drehst dich um und dann siehst du an einem Tisch schon deine Zugbekanntschaft sitzen, die ganz genüsslich in einen Big Mac beißt. Was wirst du dann von der Person denken? Du wirst jedenfalls denken, dass das, was die Person dir gesagt hat, über ihre Lebensweise nicht wahr ist. Durch das, was du da bei McDonald's beobachtet hast, siehst du, dass das nicht mit dem übereinstimmt, was sie von sich behauptet hat. An dem, wie wir handeln, sehen wir, was in uns ist. Jakobus möchte in dem Textabschnitt genau auf diese Thematik unseren Blick lenken, dass an unserem Handeln sichtbar wird, was wirklich in uns ist. Wir werden uns zunächst anschauen, was Jakobus' große Sorge ist, und wir werden sehen, dass es verschiedene Arten von Glauben gibt. Im zweiten Punkt werden wir 4 Beispiele sehen, die Jakobus uns gibt, die uns vermitteln, wie es mit diesen beiden Arten von Glauben aussieht und warum das so ein großes Problem ist. Und im dritten Abschnitt wird uns Jakobus eben da was wirklich Schockierendes vermittelt, werden wir uns im dritten Abschnitt dann ansehen, was uns Sicherheit gibt in unserer Beziehung zu Gott. Jakobus Sorge. Wenn wir die Stelle durchlesen, dann hat man auf den ersten Blick den Eindruck, dass es da um Tun geht. Dass Jakobus uns auffordern will, endlich ins Tun zu kommen. Es geht um Tun, Tun, Tun. Aber wenn man sich das näher anschaut, dann sieht man, dass das gar nicht der Punkt ist. In Wahrheit geht es ihm um Glauben. Es geht ihm um die Natur unseres Glaubens. Er will uns vermitteln, dass es einen Glauben gibt, der passend ist, und einen Glauben, der vollkommen nutzlos ist, einen Glauben, der tot ist. Jakobus Sorge ist, dass es Menschen gibt unter seinen Lesern, die sie vielleicht in falscher Sicherheit wiegen, weil sie ja eh glauben. Und tatsächlich haben sie aber einen Glauben, der tot ist, der nutzlos ist, der ihnen nichts bringt, der nicht rettend ist. Aber bevor wir uns mit echten und unechten Glauben ansehen, müssen wir uns anschauen, wie das überhaupt mit unserer Rettung funktioniert, mit unserer Erlösung. Und da gibt es einen aus Schottland stammenden Pastor, von dem ich sehr gern Predigen höre, das ist der Alistair Begg. Und der beschreibt das so als ein A, B, C, D unserer Erlösung. A steht für Admit, also für Eingestehen. Du musst dir eingestehen, dass du in Rebellion zu Gott lebst. Du musst dir eingestehen, dass du ihm nicht gehorchen willst, dass du ihn nicht so liebst, wie du ihn lieben solltest und auch deine Mitmenschen nicht so liebst. Und dass deswegen eine Kluft zwischen dir und Gott besteht und dass du diese Kluft nicht überwinden kannst. Du brauchst jemanden, der das für dich tut. Du brauchst einen Retter, einen Erlöser. B steht für Believe. Du musst etwas glauben. Du musst glauben, dass Jesus Christus dieser Retter, dieser Erlöser ist. Er hat die gerechte Strafe für deine Rebellion gegen Gott getragen und er ist auferstanden, was bestätigt, dass sein Opfer angenommen ist, dass das Opfer gereicht hat, um das Problem der Rebellion für andere zu lösen. C steht für Consider. Du musst also etwas bedenken oder abwägen. Du musst bedenken, dass das nicht folgenlos sein wird, wenn du zu glauben beginnst. Gott wird dich verändern. Der Heilige Geist wird in dir Wohnung nehmen und du wirst nicht mehr so weiterleben wie bisher. Dinge, die dir vielleicht lieb und wichtig waren, die aber für Gott unpassend sind, die werden an Attraktivität verlieren und teilweise wird es aber auch mit Schmerz verbunden sein, weil uns diese Dinge ja schon auch Freude bereitet haben und wir sie nicht gerne lassen möchten. D steht für Du, also für Tun, oder mehr eigentlich für Leben. Denn an unserem Leben wird sichtbar, an dem, wie wir dann das ausleben, was wir zu A zugestanden haben, was wir zu B glauben und was wir zu C abgewogen haben, wird sichtbar, was Gott an uns getan hat oder ob er etwas an uns getan hat. Wenn wir aus Ehrfurcht vor Gott und aus Dankbarkeit und Liebe mit Gehorsam antworten, dann wird sichtbar, dass dieses A, B, C, D unserer Erlösung, dass der Heilige Geist an uns wirkt, das ist Glaube und Umkehr, dass das zusammenwirkt und dass wir neu sind, dass wir nicht mehr so sind wie vorher, dass wir mit Gott im Reinen sind und dass wir das auch für immer bleiben werden, so wie Gott uns das an vielen Stellen der Bibel verspricht. Jakobus beginnt in Vers 14 mit zwei Fragen. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Das sind rhetorische Fragen, also Fragen, wo die Antwort schon fast vorweggenommen wird, wo klar ist, welche Antwort erwartet wird. Und so wie die Fragen gestellt sind, ist klar, dass die erwartete Antwort eine negative ist. Die Antwort ist, oder die Antworten sind, nein, so ein Glaube kann nicht retten oder nichts, so ein Glaube nützt uns natürlich nichts. Es gibt also zwei Arten von Glauben. Es gibt einen rettenden Glauben und es gibt einen Glauben, der nicht rettet, einen nutzlosen Glauben. Aber was ist jetzt rettender Glaube und was ist nutzloser Glaube. Die Bibel vermittelt uns von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende, dass rettender Glaube, Glaube an Jesus Christus ist. Der Glaube an Jesus führt zur Rechtfertigung, zur Versöhnung mit Gott. Und das ist Gnade, als reines Geschenk, das wir uns nicht verdienen, zu dem wir nichts beitragen. Gott allein wirkt das als reines Geschenk, wie wir in Epheser 2, 8 und 9 lesen. Und durch das, was da geschehen ist, durch diesen Glauben und durch das Wirken des Heiligen Geistes, macht er uns neu. Wir sind eine neue Schöpfung, wie wir in 2. Korinther 5, 17 und 18 lesen. Und noch mehr. In Titus 3, 4 bis 7 lesen wir, dass wir wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist, den der Vater reichlich über uns ausgegossen hat. Dieses neue Schöpfungssein, dieses Wiedergeborensein hat grundlegende Auswirkungen auf unser Leben. Und zwar auf alle Bereiche unseres ganzen Seins, auf unser Streben, auf unser Fühlen, auf unser Wollen, auf unser Denken und letztlich auch auf unser Handeln. Und wir haben in dieser Predigtreihe schon gehört von Christoph, von Uli und von Mauritz Beispiele, die Jakobus erwähnt, zu welchen Auswirkungen dieses Wiedergeborensein, dieses Neuschöpfungssein führt. Das ist die Zunge im Zaum zu halten, was mir schwerfällt, Witwen und Waisen, also Menschen in Not zu helfen, was mir auch schwerfällt, sie vom Treiben der Welt nicht beschmutzen zu lassen und auch keine Unterschiede zu machen bei Menschen, je nachdem, welchen Stand, welchen Status sie haben, ob sie reich oder arm sind, und barmherzig zu sein. Diesem lebendigen Glauben, der diese Auswirkungen hat, diesem rettenden Glauben, steht toter, steht nutzloser Glaube gegenüber. Und das sehen wir in Vers 17 und 20. Da beschreibt Jakobus das, dass es eben auch einen toten Glauben gibt, einen nutzlosen Glauben gibt, der folgenlos bleibt, der auf unser Leben keine Auswirkungen hat und der auch zeigt, dass wir mit Gott nicht im Reinen sind. Wir sind nicht gerettet. Das ist Glaube, der nicht rettet. Um uns das noch klarer zu machen, gibt uns Jakobus zwei Beispiele für toten Glauben, für nutzlosen Glauben, und er gibt uns zwei Beispiele für rettenden Glauben, für echten Glauben. Zuerst zu den negativen Beispielen, also zu den Beispielen für toten, für nutzlosen Glauben. In den Versen 15 und 16 gibt uns das erste Beispiel, da berichtet er von einem Bruder oder einer Schwester, die in Not sind und denen aber nicht geholfen wird, obwohl man helfen könnte. Es werden nur gute Wünsche überbracht, die sind aber nutzlos, die bringen gar nichts, die sind genauso nutzlos wie ein Glaube, der zu keinem Handeln führt. Jakobus verwendet das Beispiel da ganz bewusst, denn an mehreren Stellen im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus ganz direkt auf sich bezieht, was man Christen tut. Wir sehen das bei Saulus, später Paulus, den er auf dem Weg nach Damaskus anspricht und fragt, Saul, warum verfolgst du mich? Der ist dorthin unterwegs, um Christen zu verfolgen. Also Christus bezieht es auf sich, was Christen geschieht. Und im Matthäusevangelium im Kapitel 25 lesen wir, dass alles, was den geringsten Brüdern von Christus getan wird, also anderen Christen, das hat man ihm getan. Er bezieht auf sich, was Gutes geschieht. Aber kommen wir zurück zu dem Beispiel und zur Nutzlosigkeit von solchen Bekundungen. Während ich beim Gerichtsjahr war, war ich auch beim Landesgericht für Strafsachen zugeteilt. Und ich bin dann mit zwei Freunden in die Geschäftsabteilung gegangen, wo die Akten gelagert sind. Und diese Akten, die sind nicht in Ordnern, sondern das sind so Papierhüllen, wo lose Blätter drinnen sind. Und die Akten sind dann gestapelt in Regalen. Und ich habe einen recht dicken Akt gebraucht, der im Regal weit unten war. Und habe dann die drüberliegenden Akten so genommen und wollte sie rausheben aus dem Regal und war wohl unkonzentriert und habe das ausgekippt und das Papier hat sich lose und ungleichmäßig am Boden verteilt. War zuerst betretenes Schweigen und dann hat die Sekretärin das Schweigen gebrochen und hat gesagt, das tut mir aber jetzt wirklich leid für dich. Und meine Kollegen haben was Ähnliches gesagt und dann hat die Sekretärin gesagt, da hast du dir aber jetzt echt eine schöne Tagesbeschäftigung verschafft. Und meine Kollegen waren dann sehr schnell weg und ich habe dann den restlichen Tag damit verbracht, das Papier den einzelnen Akten wieder zuzuordnen. Und es war wirklich eine unangenehme Tätigkeit. Aber was man dran sieht, ist, dass diese ganzen Mitleidsbekundungen oder diese Sympathiebekundungen von der Sekretärin und von meinen Freunden nutzlos waren. Die waren tot. Genauso ist der Glaube tot, der zu kaum Handeln führt. Glaube an Christus soll Arme und Beine haben. Arme und Beine, die eingesetzt werden für ihn. Wenn du behauptest, du glaubst an Jesus oder dass du ihn liebst, und wenn das keine Auswirkungen auf dein Leben hat, dann ist dein Problem nicht, dass du keine Werke tust, sondern dass du nicht wirklich glaubst, dass du ihn nicht wirklich liebst. Du hast keinen rettenden Glauben. Also, wenn du behauptest, dass du an Jesus glaubst und dass du ihn liebst, und wenn das keine Auswirkungen auf dein Leben hat, dann ist dein Problem nicht, dass du keine Werke tust, sondern dass du ihn nicht wirklich liebst und dass du keinen echten rettenden Glauben hast. An den fehlenden Werken wird sichtbar, dass dieses ABCD des Glaubens, also diese, der Erlösung, dieses Glauben und die Umkehr, die Buße von Gott an dir noch nicht zusammengewirkt haben. Du bist keine neue Schöpfung. Das Gute hat noch nicht begonnen. Du bist nicht wiedergeboren. Das zweite negative Beispiel, das leitet Jakobus in Vers 18 ein, indem er praktisch einen Widerspruch vorwegnimmt oder einem erwarteten Widerspruch entgegnet. Es könnte ja jemand sagen, es gibt eben zwei Wege, die beide zum selben Ziel führen. Das eine ist Glaube und das andere sind Werke. Und in Vers 19 zitiert er eine Stelle aus dem Alten Testament, die seinen ursprünglichen Lesern, das waren zum Christentum konvertierte Juden, bestens bekannt war. Das steht nämlich in 5. Mose 6,4 und es ist eine der elementarsten Lehren des Alten Testamentes. Und das findet sich auch in dem Schma oder Schema am jüdischen Glaubensbekenntnis. Da steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Genau das, was da in dem Glaubensbekenntnis ausgedrückt wird, nämlich, dass es nur einen Gott gibt, das glauben und wissen auch die Dämonen und sie erzittern. Denn was sie von Gott wissen, das reicht, um sie erzittern zu lassen. Sie wissen, dass er mächtig ist, dass er gerecht ist. Und was ihnen widerfahren wird im Gericht, weil sie keinen Glauben an ihn haben, weil sie nicht zu Buße und Umkehr bereit sind, weil sie ihn hassen und in ihrer Rebellion bleiben wollen. Ihr Glaube ist ein Glaube, der nicht rettet. Ein Glaube, der zu keinen guten Auswirkungen in ihrem Leben führt. Ein Glaube, der nicht zu Buße und Umkehr führt. Es gibt nicht die Wahl, entweder zu glauben oder Werke zu tun. Rettender Glaube zeigt sich immer anhand von Werken. Fehlen Werke, fehlt rettender Glaube. Fehlt rettender Glaube, fehlt Wiedergeburt und Heiliger Geist. Und es kann keine Buße, keine Umkehr, keine Veränderung sichtbar werden. Fehlt rettender Glaube ist die einzige Möglichkeit, die einzig mögliche Reaktion, wenn man erkennt, wer Gott ist, vor ihm zu erzittern, so wie es die Dämonen tun. Aber Jakobus gibt uns auch zwei positive Beispiele. Und in dem Abschnitt, wo die positiven Beispiele stehen, da schockiert uns Jakobus. Und da schockiert er uns wirklich. In Vers 21 steht die Frage, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden? Und in Vers 24, ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Und in Vers 25, ist aber nicht ebenso auch Rahab aus Werken gerechtfertigt worden? Das scheint dem Evangelium zu widersprechen. Das scheint der Lehre von Paulus ganz diametral zu widersprechen. Wir glauben, und Paulus vermittelt uns das in seinen Briefen sehr eindringlich, wir glauben, dass wir aus Gnade allein, durch Glauben allein gerettet sind. Wegen der Erlösungstat, die unser Herr und Gott Jesus Christus für uns getan hat. Aber meint Jakobus das? Kann er das wirklich meinen? Hätte der Jakobusbrief es in die Bibel geschafft, wenn da so ein krasser Widerspruch wäre zur Lehre des Paulus und der anderen Apostel? Nein, er widerspricht ihm natürlich nicht. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass Jakobus und Paulus sich gekannt haben, dass sie voneinander gewusst haben, welche Lehre sie vertreten. Beide waren bei dem Apostelkonzil in Jerusalem, von dem in Apostelgeschichte 15 berichtet wird. Dort ist es um die Frage gegangen, was mit den Heiden passieren soll, die auch gerettet werden, ob die beschnitten werden sollen. Und da hat es heftige Diskussionen gegeben und wir lesen da in Apostelgeschichte 15, 7 bis 9. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch erwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er auch durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Petrus unterstreicht das Evangelium, er unterstreicht die Lehre der Apostel. Und Jakobus und Paulus waren dort anwesend bei diesem Konzil und haben das gehört. Und es ist ganz klar, dass sie darin übereingestimmt haben und dass da kein Widerspruch besteht. Aber um zu verstehen, wie Jakobus das hier meint, müssen wir uns näher ansehen, was er über Abraham sagt. In Vers 21 nimmt Jakobus auf Ereignisse Bezug, von denen im ersten Buch Mose in Kapitel 22 berichtet wird. Damals hat Gott Abraham aufgefordert, seinen Sohn Isaak zu opfern. Damals war Isaak ein kleiner Bub. Und aus menschlicher Sicht hat diese Aufforderung überhaupt keinen Sinn gemacht. Denn vorher, davon lesen wir Jahre vorher, davon lesen wir in 1. Mose 12, 1 bis 3, hat Gott dem damals 75-jährigen, kinderlosen Abraham versprochen, dass er ihn zu einer großen Nation machen wird. Damit es geschehen kann, braucht er Nachkommen. Und in 1. Mose 15, 5, also wieder eine Zeit später, lesen wir, dass Gott seine Zusage noch erweitert hat, indem er angekündigt hat, dass Abrahams Nachkommen so zahlreich sein werden wie die Sterne am Himmel. Und damals, bei 1. Mose 15, 5, lesen wir, dass Abraham Gott glaubte und dass ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Also Jahre bevor Isaak geboren wurde. Und Jahre später, nachdem Abraham sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist, ereignet sich das, von dem Jakobus da in Vers 21 schreibt. Das lesen wir, also von diesem Werk der Rechtfertigung. Wir lesen dazu in Vers 22 bis 23 weiter. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wir wissen, wie die Sache mit Isaak ausgegangen ist. Abraham hat ihn auf den Altar gelegt, aber im letzten Moment hat Gott ihn gestoppt und das Kind wurde nicht geopfert, sondern Gott hat für ein Opfertier gesorgt. Aber durch diese Bereitschaft, seinen Sohn wirklich zu opfern, zeigt sich der Glaube von Abraham. Es zeigt sich, dass er echten Glauben, echtes Vertrauen in Gott gehabt hat, entgegen jeder menschlicher Vernunft. Der Glaube, von dem in 1. Mose 15 berichtet wird, dass Abraham zur Gerechtigkeit angerechnet wird, der bestätigt sich Jahre später durch die Bereitschaft, die Abraham gezeigt hat in einer unglaublich harten Prüfung, die Gott ihm auferlegt hat, in der Bereitschaft, da gehorsam zu sein. Das ist reifer und vollendeter Glaube, den wir da bei Abraham sehen. Reifer und vollendeter Glaube aus einer Prüfung, wie wir auch in Jakobus 1 lesen, dass Prüfungen genau dazu dienen, um unseren Glauben zu bewähren und zu vergrößern. Als weiteres Beispiel für so einen echten Glauben verwendet Jakobus Rahab. Von Rahab lesen wir im Buch Josua in Kapitel 2. Rahab hat gehört, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, durch die Wüste und nun bis vor die Stadtmauern von Jericho. Und die Stadt musste erobert werden und deswegen hat man Kundschafter oder Spione in die Stadt geschickt. Und Rahab begegnet diesen Kundschaftern dann und sie sagt über ihren Glauben: Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Also sie bekennt, dass sie Gottes Autorität im Himmel und auf der Erde anerkennt. Und das behauptet sie nicht nur, sondern sie riskiert ihr Leben. Als die Kundschafter beinahe entdeckt worden wären, versteckt sie die Kundschafter und hilft ihnen dann aus der Stadt zu entkommen. Ihr Glaube zeigt sich also auch in dem, was sie da tut. Aber warum formuliert Jakobus das dann so? Ich glaube, er will einfach unsere ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Und wenn man das liest, dann ist man aufmerksam, weil man denkt, okay, das passt nicht. Ist das überhaupt eine Bibel, die ich da habe, oder habe ich da irgendein anderes Buch erwischt? Und erst wenn man näher hinschaut, dann sieht man, was Jakobus uns wirklich vermitteln will. Er meint in den Versen 21, 24 und 25 nicht, dass wir durch Werke gerettet sind, sondern dass an den Werken sichtbar wird, welchen Glauben wir haben. Ob das echter, rettender, lebender Glaube ist oder vollkommen nutzloser, toter Glaube. Und in Vers 26 zieht er den Schluss, dass genauso wie ein Körper ohne Geist tot ist, auch Glaube ohne Taten, ohne Werke tot ist. Im gesamten Jakobusbrief wird uns vermittelt, dass es wichtig ist, sicher zu gehen, welchen Glauben wir haben, dass wir richtigen, echten, rettenden Glauben haben. Deswegen lesen wir das und es scheint so, als ging es so sehr ums Tun. Tatsächlich geht es darum, uns zu prüfen, zu schauen, wie lebt ihr? Wie ist euer Status zu Gott? Wie steht ihr zu Gott? Seid ihr mit Gott im Reinen? Es ist eine Aufforderung, anhand unseres Lebenswandels zu prüfen, ob wir wirklich glauben oder ob wir nur ein What would Jesus do Armband tragen und sagen, wir lieben Gott und in Wahrheit passiert nichts in unserem Leben. Nichts. Besonders dann, wenn wir scheitern, dann ist es wichtig, das zu prüfen. Sind wir bereit, umzukehren, immer wieder umzukehren, wenn wir scheitern? Wollen wir Gott gehorchen? Wollen wir wie Abraham Freunde Gottes sein? Kommen wir zum letzten Punkt. Was gibt uns Sicherheit in unserer Beziehung zu Gott? Abraham und Gott Vater. Wahrer Glaube verändert uns. Er wirkt, dass wir Freundschaft zu Gott suchen, dass wir ihm gefallen wollen. Nicht, um etwas von ihm zu bekommen oder um etwas abzuwenden, also nicht aus eigennützigen Motiven, sondern aus Ehrfurcht vor ihm, aus Liebe zu ihm, aus Dankbarkeit zu ihm. Ein Problem für uns Menschen ist, dass wir nicht verstehen, welche Bedeutung es hat, dass Gott unser Vater ist. Ein Vater, der beide Seiten des Vaterseins vollkommen in sich vereint. Einerseits uns Leitung zu geben und andererseits uns vollkommen zu lieben. Und an dem, was die beiden weiteren Personen der Gottheit für uns tun, zeigt sich dieses vollkommene Vatersein. Die Leitung, die bekommen wir durch den Heiligen Geist, der Gottes Wort inspiriert hat und der in uns wohnt. Und diese vollkommene Vaterliebe, die sehen wir an dem Opfer, das Jesus Christus für uns getan hat. kommen wir noch einmal zurück zu Abraham. In 1. Mose 22 lesen wir, dass Gott Abrahams Glauben auf eine unglaublich harte Probe gestellt hat. Er hat ihn aufgefordert, nimm Isaak, den einzigen... Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Und das ist für das Zeitbudget echt schlecht, gell? Na gut. Scherzen hilft. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Und geh ins Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer. Und Abraham gehorcht und er bricht auf mit seinem kleinen Sohn und er geht. Und wie schmerzhaft der Auftrag für ihn war, das sehen wir an dem, was wir in Vers 4 lesen. Nach 3 Tagen hat er seinen Kopf gehoben und das Ziel aus der Ferne gesehen. Und dann lesen wir in Vers 7, dass Isaak langsam gedämmert hat, dass da was unglaublich Bedrohliches passiert. Danke. Also Isaak dämmert langsam, dass da was unglaublich Bedrohliches passiert, denn es ist alles für Brandopfer da, nur das Opfertier fehlt. Und wir können uns nur vorstellen, wie es Abraham die Kehle zugeschnürt hat. Tut mir leid. Danke. Bei der Frage, die dieser kleine Bub da stellt. Und Abraham baut den Altar und legt ihn drauf. Und im letzten Moment sagt Gott, Abraham, hör auf, es ist nicht notwendig, dass du das Kind tötest. Ich sehe an deiner Bereitschaft, wie sehr du mich liebst. Du hast deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten, du hättest ihn mir geopfert. Und Gott sorgt für ein Opfertier. Das Kind wird nicht geopfert, sondern dieses Opfertier wird als Brandopfer dargebracht. Gott zeigt Abraham seine Vaterliebe. Und 2000 Jahre nach diesen Ereignissen, zeigt Gott uns seine Vaterliebe. Und dieses Ereignis, wie er uns seine Vaterliebe zeigt, hat unglaubliche Parallelen zu dem, wie das bei Abraham gewesen ist. Gott führt seinen Sohn auf einen Berg, auf den Berg oder Hügel Golgotha. Und Gott sorgt wieder für das Opfer, aber diesmal ist es nicht ein Tier, sondern dieses Mal ist es wirklich sein Sohn. Sein Sohn, der ein vollkommenes Leben geführt hat, wird als Opfer gebracht, als Opfer der Versöhnung, damit die Kluft zwischen uns und Gott überwunden werden kann. Gott, der Schöpfer des Universums, bringt ein Opfer. Er sorgt für das Opfer und sagt uns, wie sehr er uns liebt. Er macht dadurch eine Beziehung zu ihm möglich, die Beziehung von einem Kind zu seinem liebenden Vater. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, um die zu retten, die an ihn als ihren Herrn und Gott glauben, die auf seine Liebe mit Ehrfurcht, mit Liebe und Dankbarkeit antworten. Und die von ihrem falschen Weg, auf dem sie sich befinden, umkehren. Das, was den Dämonen fehlt, das ist die Erkenntnis von Gottes Herrlichkeit, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Liebe, von seiner Schönheit. Sie hassen ihn. Sie zittern aus Angst vor dem Gericht. Sie zittern aus Angst vor dem, weil sie wirklich erkennen, wer Gott ist. Wenn dir ergriffen hat, was Gott für dich getan hat, wenn du ihm dafür dankbar bist und wenn du ihn liebst und wenn du ihm gehorchen willst, auch wenn dir das sicher nicht immer in Vollkommenheit gelingen wird, dann hast du rettenden Glauben. Vor allem daran wird es dann zeigen, dass du umkehren möchtest, immer dann, wenn du scheiterst. Und in deinem Leben wird mit der Zeit immer deutlicher sichtbar werden, wie du zu Gott stehst, weil Gott eine Veränderung an dir und in dir wirkt. An deinem Leben, an deinen Werken wird sichtbar werden, dass du rettenden Glauben hast. Und wenn du die prüfst und merkst, dass das nicht so ist, dass du mit Gott nicht im Reinen bist, dass du keine Sehnsucht danach hast, ihm zu gefallen, dass du nett sein Freund sein möchtest, dass du leben möchtest, wie du leben willst, einfach nur für dich selbst, dann bist du in Gefahr, dann hast du keinen rettenden Glauben, dann ist Umkehr notwendig. Aber kehr um und bitte Gott um Vergebung. Bitte ihn, Herr über dein Leben zu sein und dich neu zu machen. Und wenn du glaubst, dass Jesus Christus dein Herr und Gott ist, dass er für dich gestorben ist, dann wird Gott deine Bitte erhören. Ich bete noch zum Schluss. Vater im Himmel, du bist der Schöpfer des Universums und du wendest uns zu, du zeigst uns deine vollkommene väterliche Liebe, indem du deinen einzigen Sohn uns nicht vorenthältst, damit wir deine Kinder werden können. Und du gibst uns Leitung durch dein Wort und durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und in unserem Leben wird sichtbar, dass du mit deiner Veränderungskraft, mit deinem Veränderungswerk eine neue Schöpfung aus uns gemacht hast, dass du uns wiedergeboren hast und dass wir anders sind. Ich bitte, dass du unser Vertrauen, unseren Glauben auf dich stärkst und uns rettenden Glauben schenkst, allen denen, die ihn noch nicht haben. Amen.